Du, Herr, weißt, was jeder von uns braucht und gibst es uns jetzt. Danke dafür.
Amen.
Wir sind dabei nach dem biblischen Text, 2. Buch Mose, Kapitel 20, die 10 Gebote zu besprechen. Heute nach biblischer Erzählung das 4. Gebot. Ich lese den ganzen Text. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ich vermute, dass Sie als Unterhaltungslektüre nicht das Grundgesetz oder die nordrhein-westfälische Verfassung lesen. Und deshalb kann wohl nicht als bekannt vorausgesetzt werden, was diese beiden Dokumente über den Sonntag schreiben. Es steht nämlich was drin, über den Sonntag. Grundgesetz, steht ein Satz, der ist so aus der Weimarer Verfassung übernommen und der heißt, der Sonntag, staatlich anerkannte Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung geschützt. In Nordrhein-Westfalen geht es dann noch ein bisschen frommer zu. In der Verfassung von Nordrhein-Westfalen, da heißt es Artikel 25, werden als Sonnenfeiertage als Tage der Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt. Ich weiß jetzt nicht, worunter Sie das einrubrizieren, was wir jetzt hier machen, ob mehr unter körperlicher Erholung oder seelischer Erhebung. Vielleicht sagen Sie, wenn man morgens schon um 8:30 irgendwo im Gottesdienst sitzen muss, dann kann das auf keinen Fall unter körperliche Erholung fallen. Hoffentlich wenigstens unter seelischer Erhebung, was auch immer das wohl sein mag. Mit dem Sonntag, das ist eigentlich eine verhältnismäßig schwierige Angelegenheit. Je näher man sich das betrachtet, was da eigentlich mit los ist, umso verworrener und komplizierter wird das. In Israel, so haben wir in dem Gebot jetzt gelesen, war das der 7. Tag nach der Schöpfungsordnung mit einer ganz strikten Regelung der Ruhe und Heiligung. Die Christen im 1., 2. Jahrhundert, auch im 3. Jahrhundert im Römischen Reich, die konnten daran gar nicht denken. Die Römer, die pfiffen darauf, da die Christen im Wesentlichen aus dem großen Teil noch aus dem Bereich der Sklaven kamen, da sagten sie, so fromm kann einer alleine gar nicht sein, als dass er einen Tag nicht arbeiten müsste. Also das, was heute viele christliche Zeitgenossen freiwillig tun, das mussten die damals. 7 Tage durchmalochen. Und da war gar keine Diskussion über Sabbatruhe oder sowas, oder Sonntagsruhe. Sie hielten von Anfang an den Sonntag als den ersten Tag der Woche und trafen sich zum Gottesdienst. Aber wenn die Schicht um 6 Uhr anfing, war der Gottesdienst um 4:30 morgens. Sonntagsruhe, Arbeitgeber, keine Spur von Regelung, nicht? Die Lords wollten, die Ladies wollten morgens ihren 6 o'clock tea, early morning tea ans Bett kriegen und da mussten die kommen, antreten, nicht? Kost was wolle. Erst im Jahre 321 nach Christi Geburt hat der Kaiser Konstantin den Sonntag, der Christ geworden war, den Sonntag als sozusagen gesetzlichen Ruhetag eingeführt, 321 erst, 300 Jahre danach, nach Christus. Ich sagte, Sonntag als Auferstehungstag war in der Urgemeinde ein wichtiger Tag, haben wir im Neuen Testament, Offenbarung, und beim Paulus wird das erwähnt, Tag des Herrn nannten die das, nicht Sonntag, die waren nicht so heidnisch veranlagt, ging ihnen weniger um die Sonne, sondern ging um die Auferstehung. Bei den Italienern und bei den Franzosen ist das im Wortlaut bis heute, nicht? Dominica heißt der Sonntag und Dimanche im Französischen, das kommt von Dies Dominicus, der Tag des Herrn. Nicht wie Sonntag und Sunday und Sonne, und dann scheint sie doch nicht. Ne? der Französischen Revolution. Die wollte das gerne abschaffen, um so jede Erinnerung auszulöschen. Die haben dann Dekade, die haben den Menschen tüchtiger eingeschätzt und gesagt, alle 10 Tage kriegt er einen Ruhetag. Hat sich nicht lange gehalten. Ich weiß nicht, ob die Christlichkeit dagegen war, da wahrscheinlich die Faulheit mehr. Die sowjetische Revolution, die war da menschenfreundlicher, die wollte die gleitende 5-Tage-Woche einführen, also alle 5 Tage einen Ruhetag. Ich weiß nicht, hat sie auch nicht bewährt, haben sie auch abgeschafft. Sind auch alle wieder zurückgekehrt zu 7 Tagen. Nun, und wir haben den Sonntag bei uns in unserer Gesellschaft belanglos gemacht, gesellschaftlich belanglos, er ist völlig ersetzt worden durch das Wochenende. Kaum einer redet vom Sonntag, man redet vom Wochenende. Das ist das Paket von Freitagsnachmittags, wenn man auf die Autobahn geht und sich in den Stau einreiht, oder von Freitagsnachmittags 4 bis Montagsmorgen Schichtbeginn. Das ist das Wochenende und das... Ob das nun wieder seelische Erhebung ist, das ist eine Frage. Es gibt Zweifel daran, ob das auch körperliche Erholung ist, was da so passiert ist. Manche müssen da so schwer schuften am Wochenende, denen wird da so zugesetzt, dass das, was am Montagmorgen passiert, dann auch keine seelische Erhebung mehr ist. Nicht? Zum Wochenende gehören auch als Ergänzungen die Montagsgespräche und die Montagsproduktion und wer sie kauft, die hat auch keine seelische Erhebung. Ne? Also es ist ein ganz kompliziertes Durcheinander mit dem Sonntag und da möchte man eigentlich energisch dazwischen rufen, nun ist aber Sabbat. Ne? Nun ist aber Sabbat. Die Redensart gebrauchen wir nun auch wieder nicht im wörtlichen Sinne, dass wir für die Einhaltung des Sabbats eintreten wollen. Aber trotzdem nehme ich es als Titel bei all dem, was wir da so durcheinander praktizieren und meinen, unter dem Stichwort, nun ist aber Sabbat, hören wir uns an, was Gott uns in seiner Wegweisung im 4. Gebot sagt. Erstens, jetzt habe ich habe auch etwas Gewissensbisses und Schwierigkeiten im Augenblick, ob das, was ich jetzt im Nächsten erkläre, ob das in irgendeiner Weise zu ihrer Erholung und Erhebung beiträgt, denn ich habe mich 2 Tage lang fast 2 reiche halbe Tage damit rumgeschlagen in dieser Woche. Und es ist so ein bisschen schwierig und mir sind heute furchtbar wenig Beispiele und Geschichten eingefallen und ich habe auch wenig zum Lachen so zu bieten. Und ich weiß deshalb nicht, ob vielleicht der ein oder andere von der Mitte des zweiten Teils an sich entschließt, die Sonntagserholung in Form des Kirchenschlafs hier zu praktizieren, aber wir wecken sie spätestens mit dem Lied nach dem zweiten Teil. Jetzt also versucht, ich muss das will erklären, wie ist das mit Sabbat und Sonntag? Erstens, was der Sabbat für Israel bedeutet. Was der Sabbat für das Volk Israel bedeutet. Ich sehe 3 wichtige Gründe, mit denen Gott den Sabbat für Israel in einer so strikten Regelung einrichtet. 3 Gründe. Das erste, seht ihr, sieht man hier in diesem Gebot, im Umtext, im Zusammenhang dieses Gebotes. Der 7. Tag hat dadurch ein besonderes Gewicht, dass er in der prophetischen Rede, rückwärtsgewandten prophetischen Rede von der Schöpfung, der 7. Schöpfungstag ist. Der Tag der Vollendung des Werkes Gottes, von dem es heißt, dass Gott, Gott ruhte. Das ist eine unerhörte Redeweise. Von Gott gesprochen wird, als hätte er sich müde gearbeitet und müsste nun verschnaufen. Diese Ruhe Gottes ist eine menschliche Ausdrucksweise für den Sieg, für das vollendete Werk Gottes, für die Harmonie und die Majestät seines Schöpfungswerkes. Und Gott gibt, nachdem die Menschen dieses Schöpfungswerk schon kaputt gemacht haben, die gefallene, zerrissene Schöpfung, die vom rebellischen, gegen Gott rebellischen Menschen gekennzeichnet ist. Gott gibt hinein in diese rebellische Schöpfung, seinem Volk Israel, mit dem er nun anfängt, was neu zu bauen, zu reparieren, den Sabbat als eine besondere Anordnung, um mitten in einer kaputten Welt ein doppeltes Signal zu setzen. Ein Stück Erinnerung an das Paradies, an die heile, sehr gute Schöpfung Gottes. Und ein Stück Hoffnungssignal, da will ich wieder hin mit dieser Welt. Gott fängt an zu arbeiten, dass diese Welt wieder zum Aufatmen ist und nicht zum Kotzen. Das ist der Sinn der Einrichtung des Sabbats. Ja, Gott weiß ja, dass er mit Worten bei uns wenig erreichen kann. Und deshalb schafft er eine Einrichtung, die alle 7 Tage, 24 Stunden lang, durch die strikte Ruheregelung dem Menschen sozusagen einbläut. Diese kaputte Welt ist nicht alles. Gott hat sie sich anders gedacht. Er hat sie vollendet geschaffen. Und er will sie wieder so hinbringen. Und nun soll der einen Tag in jeder Woche teilhaben an dem Feiern Gottes, an dem Sieg, an der Vollendung Gottes. Das war der erste Grund, warum Gott den Sabbat einrichtete. Es sollte eine Wohltat für Gottes Volk sein, nicht? In der Welt, wo Mühe und Schweiß und Last und Arbeit war, eine Wohltat. Das zweite, der Sabbat war für Israel eine Einrichtung gegen das Widerstreben der Menschen. Wissen Sie, die Menschen haben sich im Laufe der Zeit dann nicht geändert. Das ist wie bei uns heute. Wir arbeiten und arbeiten und schaffen, und wenn wir auch nichts Vernünftiges arbeiten, aber irgendwas muss immer sein, und wenn es Freizeit hektisch ist, zur Ruhe finden wir ganz schwer. Und der Sinn ist der, wir erarbeiten den Sinn unseres Lebens. Wir müssen durch das, was wir tun, pausenlos bestätigen, dass wir wer sind. Und wenn wir mal die Hände in den Schoß legen, haben wir gleich die Angst, jetzt werden wir zu Schrott verarbeitet. Und gegen diesen Trieb des Menschen, durch sein selber machen wollen und können, sich wichtig und sinnvoll zu machen, ich schaff was, gegen dieses Bestreben, setzt Gott einen Widerstand und sagt, und einen Tag in der Woche stoppe ich euch, um zu demonstrieren, und damit ihr lernt, diese Ruhe ist ja gar nicht leicht gefallen. Deshalb sind die Israeliten ja auch dann in der späteren Geschichte in die schwierige Weichenstellung gekommen, dass sie diesen Sabbat mit Ruheregeln ausgestattet haben, die also wirklich zum Seufzen waren. Das muss das Langweiligste vom Langweiligen gewesen sein. Da durfte man überhaupt nichts mehr, ne? Und so 24 Stunden absolut still sitzen und nichts, und das ist ja furchtbar, ist ja schlimmer als den ganzen Tag arbeiten, ne? Wer kann das schon? Aber das fällt uns eben schwer. Gott wollte ein Signal geben. Ihr sollt begreifen, ihr lebt nicht davon, dass ihr selber was habt. Ihr lebt von der geschenkten Barmherzigkeit Gottes. Ihr lebt von seinen Gaben. Selbst, dass ihr arbeiten könnt, ist ein Geschenk Gottes, und was daraus wird, ist ein Geschenk Gottes. Und alle 7 Tage wollte Gott, dass die Menschen begreifen, ihr lebt nicht von dem, was ihr euch zusammenkrampft, sondern von dem, was ich euch schenke. Setzt in eurem Leben keine falschen Akzente. Zweiter Gesichtspunkt für dieses Geschenk Gottes an Israel, den Sabbat. Und dann war das drittens, das ist nicht unwesentlich, das kommt hier sehr deutlich im Gebot raus. Der Sabbat ist eine soziale Schutzeinrichtung. Deshalb heißt es hier ganz betont, du sollst nicht keine Arbeit tun, sondern dein Sohn und deine Tochter, also so die Familie war damals im Wesentlichen ein Wirtschaftsbetrieb. Deshalb hatte man gerne viele Kinder. Das heißt viele Arbeitskräfte. Das ist immer ganz praktisch gewesen, ne? Wer wenig hatte, musste alles selber machen. Und die musste alle mal lochen. Er sagte, wer deine Kinder sollten arbeiten, kann man heute schwer übersetzen, sei denn, dass die Eltern wegen des Numerus Clausus ihre Kinder pausenlos dazu antreiben, den ganzen Sonntag Schularbeiten zu machen. Aber das ist so die moderne Form höchstens von dieser Treiberei. Die Kinder nicht und die Angestellten nicht. Ne? Der Chef macht ein Wochenende und die Firma arbeitet inzwischen, damit es gut weitergeht und flott. Ne? Die Knechte und Mägde nicht und die Gastarbeiter nicht. Es gab in Israel auch, da sagten sie, ja, die wollen ja ihr Moos machen und sind sowieso nur gekommen, um hier 7 Tage, 24 Stunden zu arbeiten. Und die Gastarbeiter nicht. Und das Vieh nicht. Steht ja auch im Gebot. Noch immer das Vieh. Der Mensch und das Geschöpf ist keine Arbeitsmaschine. Nur Arbeit war sein Leben. Ist ein heidnischer Satz. Und wird noch nicht mal dem Vieh gerecht nach Gottes Willen. Dem Sabbatgebot heißt, es sollte noch nicht mal dein Vieh, auch das Vieh soll am Sabbat Ruhe haben. Also nur Arbeit war sein Leben. Wir haben immer gesagt, das ist ein schöner Spruch für ein Pferd. Aber nach Gottes Schöpfung ist noch nicht mal für ein Pferd angemessen. Geschweige denn für einen Menschen. Nach Gottes Willen. Sozialer Schutz. Die es sich leisten können und ihre Zeit selbst eintragen, die sorgen schon dafür, dass sie immer auch ihre Muße kriegen. Ne? Hier ist ein sozialer Schutz für die, die in abhängiger Arbeit stehen. Sabbat als wichtiges Signal. Erinnerung sozusagen ans Paradies und Hoffnungssignal. Da will Gott hin. Gott will eine neue harmonische Welt schaffen. Und das inmitten einer zertrümmerten Welt, die von der Rebellion des Menschen gegen Gott gezeichnet ist. Das ist das Erste. Das ist der Sinn, das ist die Bedeutung des Sabbats für Israel. Zweitens jetzt. Das Sabbatgebot ist durch Jesus erfüllt. Wir müssen ja die Frage stellen, gilt das jetzt so für uns ganz direkt? Und an der Stelle gibt es Streit. Ganz extrem. Es gibt Gruppen, Sieben-Tage-Adventisten, die sagen also, dass die Christen, die den Sabbat nicht mehr halten, das macht sie also, deshalb sind sie alle verloren, nicht? Unbedingt den Sabbat halten. Und die anderen sagen, das ist alles Schnurz und so, kommt eh nicht drauf an, kannst machen, was du willst. Was ist denn nun? Gilt das noch oder gilt das nicht? Nun, wir können im Neuen Testament uns da Hilfestellung holen. Denn diese Frage war sehr akut, als die in der Türkei und in Mazedonien Christen wurden. Die waren ja keine Juden, da stellte sich ja die Frage, ja, was ist denn nun? Gilt das Sabbatgebot? Die hatten bisher den Sabbat nicht gehalten. Gilt das jetzt für uns oder nicht? Und dann gab es Leute, die sagten, natürlich gilt das. Ihr müsst, das ganze jüdische Gesetz gilt, auch das Sabbatgebot, natürlich. Besonders in der heutigen Türkei, im vorderen Kleinasien, da gab es eine Stadt, da war das ganze hitzige Auseinandersetzung, der schreibt der Paulus dann einen Brief nach Kolosse. Und da steht ein interessanter Satz drin, den lese ich Ihnen vor. Da heißt es, so lasst euch nun niemand, von niemand ein Gewissen machen, über Speisen, was man essen und trinken darf, über bestimmte Feiertage oder Neumondtage oder Sabbate, ob man Sabbat halten muss oder nicht. Lasst euch kein Gewissen machen über Sabbate. Das alles ist nur der Schatten von dem, was zukünftig sein soll. Aber leibhaftig ist es in Christus. Da sagt der Paulus, der Sabbat in Israel, in diesem Gebot, ist eine termingewordene Verheißung Gottes. Die Einrichtung des Sabbats ist eine organisierte Verheißung, mit dem Gott immer wieder wachhalten will, sozusagen in einer punktierten Linie. Die Pünktchen kommen alle 7 Tage wieder, wachhalten will. Ich will euch die Ruhe, das heißt, die neu geordnete, heile Welt neu schenken. Euer Leben neu zum Aufatmen bringen. Neu entlasten von der Qual der Zerrissenheit. Durch Egoismus, Schufterei, durch Pein. Da will ich hin. So sagt Paulus, das vierte Gebot, das Sabbatgebot, ist ein Gebot, das in sich eine Verheißung ist und dass Israel ist, praktiziert, ist eine institutionalisierte Verheißung, ein Versprechen. Ein Schatten, das Ganze, sagt Paulus, ist ein Schatten, den Jesus vorauswirft. In Jesus aber ist nicht nur der Schatten dieser Verheißung da, sondern leibhaftig die Realisierung. In Jesus kommt Gott in diese Welt und schafft das Aufatmen. In der Schwerarbeit der Passion und des Sterbens bricht Gott durch zum Auferstehungstag. Und dieser Gekreuzigte und Auferstandene lädt ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde und ausgelaugt seid. Ich will euch Ruhe geben. Dieses Aufatmen, dieses Neuleben können in der Gemeinschaft mit Gott, das ist die Erfüllung des Sabbatgebotes. so ist Jesus in Person, leibhaftig, das, was das Sabbatgebot und die Einrichtung dieses strikten Sabbats in Israel als Schatten vorauszeigt, als punktierte Linie vorbereitet, als Hinweis darstellt. Noch in einer anderen Weise ist es das. Das kann man übersetzen von dem, was ich vorhin über Israel sagte. Nun will Gott noch einmal demonstrieren mit Jesus, dass nicht dadurch, dass wir arbeiten und schuften und schuften und schuften, wir unser Leben bauen, sondern dass nur da, wo man Stille hält und ruhig wird und untätige Hände zum Geschenk ausstreckt, nur da kann einem geholfen werden. Jesus schafft unser Leben. Und wir dürfen die Empfänger sein. Auch diese Sinn des Sabbats in Israel, dass alles von Gottes Geschenken lebt und nicht vom Tun des Menschen, dass man deshalb einen Tag ganz an seine Verfügung gibt, auch das wird in Jesus ganz eindrücklich erfüllt. Ende aller krampfhaften Murksereien. Endlich begreifen, nur wer sich beschenken lässt mit Vergebung, nur wer sich beschenken lässt mit der Fürsorge und der Gemeinschaft mit Jesus, nur der kann aufatmen. Kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das ist es. Sehen Sie, Jesus hat ja in der Bergpredigt den Satz gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist hier beim Sabbatgebot passiert. Er kommt nicht und sagt, Quatsch, das gilt nicht mehr. Sondern er kommt, um es zu erfüllen, was dort angekündigt ist im Sabbatgebot. Das ist er, das schafft er in seiner Person, in seinem Leiden und Sterben für uns. Die Sabbatruhe Gottes. Und daher kommt es, dass die ersten Christen dann zweierlei getan haben. Auf der einen Seite haben sie die Freiheit praktiziert, umzusteigen vom Sabbat auf den Sonntag, auf den Auferstehungstag, weil das, was am Sabbat angekündigt ist, die Ruhe Gottes, mit der Auferstehung Jesu erfüllt ist, sich nach der Schufterei und der Schwerarbeit der Passion. Deshalb feierten sie den Tag des Herrn als den Tag, wo man sich in einer besonderen Weise Gott zuwandte und von ihm beschenken ließ. Im Hören auf sein Wort, im Erfahren der Gemeinschaft, im gemeinsamen Loben und Beten, in der Feier des Mahles des Herrn. Das war eine Freiheit. Woher war das? Woher haben sie das Recht? Nicht? Erfüllt in Jesus. Sie stehen nicht mehr unter dem strikten Gebot des siebten Tages und sie stehen nicht mehr unter den strikten Regelungen der Ruhevorschriften, was man tun darf und was nicht. Sie sind in die Freiheit der Erfüllung. Aber das ist nicht abgetan, sondern jetzt geht es darum, dieses Sabbatgebot durch Jesus hindurch zu sehen. Und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Was heißt das denn praktisch jetzt für unseren Sonntag? Was gilt denn daran jetzt für uns? Und da singen wir erstmal zwischendurch zum Aufatmen. 108, das ist das Lied, das wir so ein bisschen auf den Sonntag beziehen können. 108, die erste Strophe. Heute wollen wir feiern. Heute wollen wir danken, heute wollen wir singen und spielen dem Herrn. Heute wollen wir feiern, heute wollen wir danken, heute wollen wir singen und spielen dem Herrn. Nimm unser Herzen, leite die Gedanken, lass uns verstehen, was wir haben an dir. Einer kennt unsere Träume, die wir träumen, einer trägt allein unsere Schuld, die wir versäumen, einer zählt mit Leid unsere Tränen, die wir weinen und die weisen wir. Was gilt für uns heute? Wir haben gefragt, was das bei Israel bedeutet. Wir haben dann zweitens gesehen, dass in Jesus das Sabbatgebot erfüllt ist. Es war eine Verheißung, die erfüllt ist. Und drittens jetzt, was gilt das für uns heute? Wir schauen dieses Gebot an und schauen es immer an, indem wir sozusagen durch Jesus hindurchschauen. Jesus hält es in der Hand, erfüllt und verändert seine Bedeutung für uns. aber macht es auch in diesem Sinne gültig. Was bleibt praktisch? Was ist praktisch wichtig? Einmal ganz klar und deutlich der Ruhetag als die soziale Schutzeinrichtung, die Gott gegeben hat. Insofern ist Gott Gewerkschaftsführer. Dass es ihm wesentlich darum geht, dass insbesondere die, die nicht selber bestimmen können, wie ihre Arbeit, eingeteilt ist und organisiert ist, geschützt sind. Da gibt es von Gott her eine Verpflichtung zur angemessenen Ruhe. Ich kann das jetzt nicht in sehr die komplizierten Zusammenhänge auslegen, das ist ein bisschen unbefriedigend, aber ich will doch wenigstens andeuten, dass ich meine, dass in unserer modernen Industriegesellschaft an der Stelle noch manches zu tun und überlegen ist von den Christen. An der Stelle merkt man auch, dass das christliche Glaube unser Miteinanderleben nicht geprägt hat, sondern ganz andere Vorstellungen. Ob man wirklich ein Schichtsystem, in dem Ehen und Familien und wer weiß, was drauf geht, rechtfertigen kann damit, dass Anlagen ausgenutzt werden müssen. Das ist vielleicht auch noch nicht das Letzte, was man von der Bibel her sagen muss. Nicht? Und nun, das ist ganz kompliziert. Es gibt im Neuen Testament nicht mehr die strikte, die ersten Christen mussten 300 Jahre lang hart arbeiten. Nicht? Es gibt nicht mehr die strikte Verbot jeglicher Tätigkeit am Sonntag. Das ist im biblischen Sinne wirklich nicht zu begründen. Aber es muss eine Anstrengung, und zwar eine soziale Anstrengung, eine gesellschaftliche, organisierte Anstrengung, nicht nur jedes persönlichen, dem guten Willen jedes persönlichen überlassen sein, dass Ruhetag da ist, nach Gottes Schöpferwille. Aber das viel wichtigere Problem noch darüber hinaus ist das Problem, wie soll denn so ein Ruhetag gehalten werden? Das ist doch gar nicht so einfach. Und dadurch, dass man ihn einrichtet, ist es noch gar nicht gewährleistet, dass er kommt. Das zeigt ja doch, am besten zeigen das doch, dass die modernen Wochenendschrapazen alles andere sind als Ruhe. Wir sind, denn das, was uns im Alltag, im Werktag beschäftigt, die ganze Angst und Unsicherheit, der Druck, von der Aufgabe her oder vom Chef her oder von Mitarbeitern her oder von den Zwängen des Betriebes her, diese ganzen Probleme, die einem Sorgen machen und Haarausfall bereiten, die Ängste, meinetwegen dann auch der Ehrgeiz und der Machthunger oder weiß was und die Geldgier. All diese Dinge schalte ich ja nicht ab, wenn der Sonntag anfängt, sondern die sind ja in mir. Die lasse ich ja nicht im Büro oder in der Werkstatt oder wo auch sonst. Und deshalb ist es doch so schwer. Deshalb fällt es uns im Grunde viel einfacher, dieses Schwungrad, dass da einmal läuft, dass das weiterläuft oder dass es umgestellt wird auf eine andere Spur. Deshalb kommen wir so wahnsinnig schwer zur Ruhe. Wir polen mal um auf eine Spur von Freizeithektik. Aber die große Erfahrung bei so vielen Menschen ist da einfach, dass dann Sonntag und Wochenende an Menschen erschöpft und dass man große Mühe hat, durch regelmäßigen Büroschlaf das während der Woche wieder auszugleichen. Da sieht man doch, wie schwierig das ist. Deshalb bleibt unheimlich wichtig, was im vierten Gebot steht. Du sollst den Feiertag heiligen. Heiligen heißt es da. Das ist anders als auf faule Haut legen. Heiligen heißt, Gott belegt ihn mit Beschlag. Und wir stellen diesen Tag Gott zur Verfügung. Es gibt kein Aufatmen am Sonntag. Es sei denn, dass wir in die Berührung kommen mit dem, der uns die Lasten abnehmen kann. Es sei denn, dass wir hinkommen können zu dem, der uns vergibt, wo wir reingekommen sind in den Teufelskreis von Hass und Vergeltung und von Rechthaberei und von Austricksen und so. In diesem Teufelskreis, der uns auch im Sonntag, Wochenende überfährt und kaputt macht. Der Sonntag wird zur Wohltat, die Gott uns gewährt, in der man dann auch in vielfältiger Ruhe und schöpferischer, spielerischer, sonstiger Betätigung, was einem Freude und Spaß macht, wird es erst, wo wir auch an diesem Tag die ausreichende Möglichkeit geben, und nehmen, diesen Tag wirklich Gott zur Verfügung zu stellen, ihn Einfluss nehmen zu lassen, dass wir aufatmen können unter der Vergebung der Sünden, unter dem Zuspruch seines Wortes, unter der Wegweisung. Der Luther war ja ein wenig vornehmer Mensch und scheute sich auch nicht, sehr deutliche Ausdrücke zu gebrauchen. Und ich will Ihnen nicht vorenthalten, was er im berühmten großen Katechismus zu diesem Thema geschrieben hat. Darum sündigen gegen dieses Gebot nicht allein die, die den Feiertag gröblich missbrauchen und verunheiligen, als die, die um ihres Geizes oder Leichtfertigkeit willen Gottes Wort vernachlässigen zu hören. Die meinen, sie könnten den Gottesdienst nicht leisten, weil sie ein bisschen Geld verdienen müssen, eine Steuererklärung machen müssen am Sonntagmorgen oder Schularbeiten oder so. Also nicht nur die, die wegen ihres Geizes oder Leichtfertigkeit das Hören des Wortes Gottes vernachlässigen, oder die in Tabernen liegen, toll und voll sind wie die Säu. Tabernen sind die Kneipen und die Diskotheken. Auch nicht die, sondern, jetzt kommt, sondern auch der andere Haufen, die Gottes Wort hören, wie einen anderen Tand, so eine Belanglosigkeit, und nur aus Gewohnheit zur Predigt und wieder herausgehen. Luther war ein scharfer Mann, er sagte, der fromme Trott ist genauso Sonntagsentheiligung inklusive Gottesdienst wie der Vollsaufen in der Kneipe. Der Ruhetag ist ein Geschenk Gottes. Und Gott möchte durch sein Wort und Gottesdienst und Gebet und Lob Gottes den Menschen zur Entlastung, zur Befreiung führen, Erfahrung der Vergebung der Schuld, Neuorientierung auf seine Wegweisungen, Stärkung in der Gemeinschaft der Christen, Reinigung der Luft durch das Lob Gottes. Und nur da, wo ich das ranlasse, wo ich Jesus ranlasse an mein Leben, zur Inspektion komme und nicht nur immer irgendwo so flott tanke, da wird auch mein Alltag eine schöpferische Kraft haben. Uns bleibt allen nicht erspart, dass wir viel, viel Unbequemes und Unliebsames zu wälzen haben in unseren Alltagen. Gott aber möchte uns diese im wirklichen Sinne schöpferische Atempause geben. Dazu gehört aber auch, dass man Atem holen kann. Und der Atem kommt immer aus der Vergebung, die Gott gibt, aus der frischen Luft seines Wortes. Darf ich zusammenfassen? Wir stehen nicht mehr im Neuen Bund unter dem Buchstaben des Gesetzes des Sabbatgebotes. Es ist erfüllt in Jesus. Die Freiheit wird symbolisiert und signalisiert dadurch, dass nicht der siebte Tag, sondern der Auferstehungstag der Ruhetag geworden ist bei uns Christen. Aber durch Jesus ist die Wohltat Gottes ja für uns nicht weggeschoben, sondern erst recht in ganzer Bedeutung möglich geworden. Jetzt ist die Ruhe nicht mehr eine gesetzliche Verordnung, die ich mir abquälen muss, obwohl es eigentlich gar nicht geht, dass ich zur Ruhe kommen muss, ohne dass ich zur Ruhe kommen kann, sondern jetzt ist die Erfüllung in Jesus da, dass er durch Vergebung der Schuld, durch sein Wort, dadurch, dass er reinkommt in unser Leben, die Ruhe ermöglicht, das Aufatmen ermöglicht. Und von daher gewinnt der Sonntag eine ganz, ganz wichtige, neue, wohltuende Bedeutung. Gott möchte feiern, dass sein Sieg und Kreuz und Auferstehung vollendet ist. Und er möchte in Gemeinschaft mit uns feiern. Toren, wenn wir da abseits stehen. Lassen wir uns beten. Herr, wir danken dir, dass du bis in die praktischen Fragen unserer Lebensgestaltung, unserer Zeiteinteilung hinein Gedanken der Liebe, der Güte mit uns hast. Und nun hilf uns doch, dass wir von ganzem Inneren her umgestaltet und erfüllt werden von deiner Liebe, dass das aber auch hinausgeht bis in die Äußerlichkeiten unserer Zeiteinteilung. Hilf uns da, du weißt, wie viel krampfhafte Unordnung da bei uns ist. Deine Barmherzigkeit kann uns weiterhelfen. Amen.